Abends, was kommt nach dem Sterben? Ich habe uns das gestern Abend ja schon erzählt von diesem jungen Mann aus Süddeutschland, der nach vorne ging im Zelt und gesagt hat, heute Abend haben wir dieses Thema, was kommt 5 Minuten nach dem Tod? Ich kann euch das ganz genau sagen, da kommt nämlich ich. Ich habe das gestern schon gesagt, er war Totenkrämer. Und er hat dann ein feines Zeugnis abgelegt von seinem Glauben an den Herrn Jesus. Aber was kommt nach dem Sterben? Was dann? Viele sagen, dann kommt einfach Erde auf mich drauf oder ich lasse mich verbrennen und dann meine Asche irgendwo ausstreuen und dann ist die Sache erledigt. Oh nein, es kommt etwas und ich möchte heute Abend nur eine Stelle zunächst einmal lesen aus dem Buch Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4, einer der tröstlichsten Verse in der Bibel, die ich kenne. Und ich habe oft über diesen Vers gesprochen, auch auf Beerdigungen. Und er ist mir so wichtig geworden. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Sehr tröstlich. Tod und Sterben ist nun mal eines der dunkelsten Kapitel, vielleicht das dunkelste im Leben der Menschheit und in der Menschheitsgeschichte. Und wir werden ja tagtäglich damit konfrontiert. In irgendeiner Weise. Ob wir die Tageszeitung aufschlagen, viele fangen ja hinten an aufzuschlagen. Die suchen dann die Todesanzeigen, um zu sehen, wer nun nicht mehr da ist, wer gestorben ist. Andere fangen vorne an. Aber auch da, ich denke, man hat so die Schlagzeilen, jedenfalls habe ich es im Radio gehört, gelesen oder gehört, von diesem jungen Mann, der da gestern in Antwerpen Amok gelaufen ist. Eine Türkin erschossen hat, die da auf einer Bank saß und ein Buch las. Und dann sah er eine farbige junge Frau da sitzen, die gerade mit einem weißen Kind gespielt hat, auf das aufgepasst hat. Da hat sie beide einfach erschossen. Ja, man vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund, was immer auch das ihn dazu getrieben hat. Ein Polizist, der dazu kam, hat ihn aufgefordert, die Waffe wegzulegen, hat es nicht getan und wurde dann von den Polizisten niedergeschossen. Nun, wir werden tagtäglich mit solchen Nachrichten konfrontiert. Und wir merken, es gibt auch keine Ausnahme. Da ist nicht irgendwie so eine Menschengruppe, die nie stirbt, denen nie etwas passiert. Nein, es gibt keine Ausnahme in dieser Welt. Und jede Familie wird irgendwann, früher oder später, mit einem Todesfall konfrontiert. Und ich denke, jeder von uns hat schon irgendwann einmal auf einem Friedhof gestanden. Und ich merke es bei so manchen, ich bin ja nun sehr, sehr viel unterwegs und im Laufe von 26 Jahren, die ich nun unterwegs bin, lernt man auch sehr viele Menschen kennen. Ja, ich habe manche kennengelernt, die mit dem Sterben nicht fertig geworden sind. Weil da irgendwo ein lieber Mensch von ihrer Seite gerissen wurde, weil der Verlust, weil die Trauer sie derart lähmt, sie derart fertig macht, dass sie es nicht bewältigen können. Und es ist eben nicht so, dass Tod Erlösung bedeutet. Ich habe das diese Tage schon erzählt, dass ich meinen Schwiegervater besucht hatte, der im Krankenhaus lag und sein Bettnachbar starb. Ich hörte dann, wie die Tochter sagte, jetzt ist er erlöst, jetzt hat er es hinter sich. Nein, dieser Mann war nicht erlöst. Seine Schwiegertochter hat ihm am Vormittag noch einmal das Evangelium gesagt und hat ihm gesagt, Vater, jetzt kehr endlich um, nimm endlich Jesus in dein Leben auf. Und er hat gesagt, und ich bekehre mich nicht. Da können wir nicht davon sprechen, dass er erlöst ist. Von seinem körperlichen Leiden, ja. Aber er ist nur in eine andere Wirklichkeit gegangen, um dort eine ganz andere Art von Leiden zu erdulden. Schaut, selbst wenn jemand erlöst ist und heimgeht in die Herrlichkeit, und ich behaupte einmal, ein Christ stirbt nicht, sondern ein Christ geht heim. Einer, der Jesus kennt, darf heimgehen. Ja, selbst da, wenn wir das wissen, ist Tod immer ein Abschied nehmen, ist immer so endgültig. Das kann man nicht einfach wieder rückgängig machen in irgendeiner Weise. Wir sollten uns heute Abend einmal ein paar Gedanken darüber machen, was die Bibel über Sterben und Tod sagt. Und die Bibel spricht ja von einem dreifachen Tod. Ja, es geht also nicht nur um diesen physischen, den leiblichen Tod, sondern es gibt mehr. Es ist also da der geistliche Tod, aus dem heraus die beiden anderen resultieren. Es gibt den leiblichen Tod und es gibt den ewigen Tod. Nun, was ist der Tod überhaupt? Nun, ich möchte es mal so sagen, Tod ist nicht ein Ereignis, sondern Tod ist ein Zustand. Tod ist ein Zustand und zwar Zustand des Getrenntseins. Das Ereignis des Sterbens, was ja dem Tod vorausgeht, führt zur Trennung des materiellen Teils des Menschen, also von seinem Leib, und dem immateriellen Teil des Menschen, von dem, was man nicht sieht, Geist, Seele. Das heißt, der Mensch ist, wenn sich das getrennt hat, dann eben tot. Und indem Tod ein Zustand ist, ist er genau das Gegenteil von Leben. Nur das wissen wir. Und die Schrift zeigt uns, woher das kommt. Sie zeigt uns, dass durch die Sünde der Mensch in seinem Inneren, in seinem Wesen durch und durch verändert wurde. Und wie wir es dieser Tage schon gehört haben, der Mensch war ja nie für den Tod bestimmt. Das war nicht seine Berufung von Anfang an. Gott hatte den Menschen geschaffen, damit er für immer und für ewig in seiner Gegenwart leben sollte, aber der Mensch hat sich dann gegen Gott entschieden und er wurde eben dadurch von Gott getrennt. Er wurde gewissermaßen von Gott abgeschnitten. Ich will uns das einfach mal zeigen. Einfach abgeschnitten. Muss ich nochmal, jetzt mal Sonntag fallen. Ne? So, da ist die Verbindung weg. Jetzt kann man das versuchen, irgendwie zu flicken, zu löten oder irgendwas. Beim Kabel geht das, aber nicht bei unserer Verbindung, bei dem, was uns von Gott trennt. Das funktioniert nicht. Und die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und im Jakobusbrief lesen wir, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, also nach den Gedanken, die dir vorausgegangen sind, gebiert sie den Tod. Und der Zustand des gefallenen Menschen, des in Sünde gefallenen Menschen, ja, von Gott abgefallenen Menschen, ist eben nun dieser dreifache Tod. Und das wollen wir ein klein wenig miteinander heute Abend anschauen. Da ist einmal der geistliche Tod oder auch der innere Tod, so wird das auch bezeichnet. Das ist also diese Trennung des Menschen von Gott, der allein das Leben ist. Gott ist das Leben. Der Herr Jesus, er sagt es einmal sehr deutlich, als er am Grab des Lazarus steht, das heißt eigentlich bevor er dorthin kommt und die Schwester des Lazarus zu ihm kommt, die Maria, und ihm Vorwürfe macht. Und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus sagt, er wird auferstehen. Ja, sagt sie am jüngsten Tag, das weiß ich wohl, aber ich brauche ihn jetzt. Und Jesus macht ja deutlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht mehr sterben in Ewigkeit. Und er fragt sie, glaubst du das? Schaut, Gott hatte den Menschen ja vollkommen geschaffen. Das kommt ja immer wieder so dieser Vorwurf, ja, warum hat Gott uns denn nicht vollkommen gemacht? Hat er ja. Ja, Gott hat uns so gemacht, alle Voraussetzungen geschaffen, die notwendig waren, um ein Leben in seiner Gegenwart leben zu können. Der Mensch war vollkommen und er war ohne Sünde. Das müssen wir sehen. Vollkommen und ohne Sünde. Dann hat Gott ihn in eine vollkommene Umgebung hineingesetzt, nämlich in den Garten Eden. Er hat ihm eine ihm angemessene Hilfe zur Seite gestellt, nämlich seine Frau, die Eva. Und er gab ihm eine sinnvolle Tätigkeit. Er sollte den Garten Eden bebauen und bewahren. Er hatte also was zum Schaffen, wie die Süddeutschen sagen. Hatte was zu tun. Ich habe mir daneben geschrieben, in meiner Bibel, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und Gott gab dem Menschen noch etwas mit, nämlich eine Warnung. Und er hat ihm gesagt, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also von diesem Baum, der in der Mitte des Gartens war. Denn welchen Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Also die Voraussetzungen, sie waren perfekt. Es war alles hundertprozentig. Aber der Mensch hat eben nicht auf Gott gehört. Er hat sich verführen lassen. Er hat gewissermaßen Gott den Rücken zugedreht. Er fiel in Sünde und er fiel damit in den Tod. In dem Augenblick. Dieser geistliche Tod, trat also bei Adam und Eva sofort ein. Die waren im gleichen Augenblick von Gott getrennt. Da hatten sie wunderbare Gemeinschaft und jetzt auf einmal hatten sie Angst. Sie versuchen sich zu verstecken. Das hat ja eh keinen Sinn. Gott ist allwissend und allsehend. Er weiß genau, wer wir sind und wo wir sind. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Aber Adam wusste es. Im selben Augenblick. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, warum hat Gott denn überhaupt dieses Gebot erlassen? Warum hat er den Menschen von allen Bäumen essen lassen dort im Garten? Viele meinen, ja, naja, so ein kleiner Garten, wie wir dann zu Hause haben, so Briefmarken, ein Stück großes Land ums Häuschen, ne? Und da stehen ein paar Bäumchen und jetzt dürfen wir dann nicht mehr von allen nehmen. Nein, das Paradies war ein gewaltig großes Gebiet. Das Zweistromland. Haben wir tagtäglich in den Nachrichtensendungen. Irak, Teile des Iran, gehörten zum Paradies. Es war eine fruchtbare Gegend damals, ja, vor der Sintflut. War alles wunderbar. Und warum hat Gott nun dem Menschen das Gebot gegeben? Der Mensch musste eine Entscheidungsmöglichkeit haben. Denn Gott möchte um seiner selbst geliebt werden. Er wollte keinen Roboter, er wollte keine Marionette, nicht einen Computer, den er programmiert, sondern er hat den Menschen geschaffen mit den Fähigkeiten zu denken, zu fühlen und zu wollen. Und ich will uns das mit einem banalen Beispiel verdeutlichen. Es gibt ja Männer, die träumen davon, mal mit einer schönen Frau irgendwo auf einer einsamen Insel zu sein. Stell dir mal vor, das würde klappen. Das heißt, würde klappen, du machst eine Schiffsreise irgendwie, ne? Ihr beide seid dann die einzigen Überlebenden, kommt dann auf eine einsame Insel, ne? Verschlägt euch dahin, gibt also niemanden weiter dort und du sagst dieser Frau, ich liebe dich. Und sag, beweis mir's. Naja, einkaufen kannst du ja nicht gehen, ne? Ist ja nichts, gibt kein Aldi oder Lidl oder wie das Zeug all heißt, ne? Und du gehst fischen, du gehst auf die Jagd, nicht? Du baust den Garten, du pflanzt an und machst dir alles. Nicht? Also du sorgst für sie, du machst ihr aus den Fellen von den Tieren, die du da erlegt hast, die Kleider und so weiter, sagst, ich liebe dich, liest dir jeden Wunsch von den Augen ab und sie sagt, beweis mir's. Und da stehst du irgendwann hilflos da und sagst, kann ich nicht. Wer von euch weiß denn, was passieren muss, damit er es beweisen kann? Was müsste da passieren? Ja, natürlich. Es müsste nur eine zweite Frau auf die Insel kommen. Und dann muss er sich entscheiden zwischen ihr oder ihr. Und dann weiß er, liebt mich wirklich, hat sich für mich entschieden. Seht ihr, und so können wir das hier auch sehen. Gott musste dem Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit geben und der Mensch hat sich entschieden und er hat sich gegen Gott entschieden und war damit von Gott abgestorben. Und jetzt macht es uns die Bibel im Epheserbrief deutlich, auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. Tot für Gott. Im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes lesen wir, der natürliche, das heißt also der geistlich tote Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Es ist ihm eine Torheit. Der geistliche Tod ist also die Trennung des Menschen von Gott. Ja, er ist abgeschnitten von Gott und losgeworden von Gott. Er ist praktisch buchstäblich gottlos geworden. Gottlos. Und wir leben heute in einer Zeit der Losigkeit. Nicht? Weil wir gottlos sind, sind wir ehrfurchtslos. Ja? Und sind wir haltlos geworden. Wir sind eine Gesellschaft, die nichts mehr hat. Die nicht mehr weiß, wozu sie da ist. Die mit dem Leben nicht mehr fertig wird. Das ist also der geistliche Tod, dieses Abgetrenntsein, Abgeschnittensein von dem lebendigen Gott. Aus dem heraus resultiert der leibliche Tod, der physische Tod. Ja, wir lesen zwar, Adam lebte 930 Jahre, ehe er starb. Manch einer wird dann jetzt wahrscheinlich sagen, so ein Quatsch, so lange lebt kein Mensch, die haben damals so lange gelebt. Aber dann glaube ich, da war die Umwelt noch nicht so zerstört und so kaputt wie heute. Da waren noch die schädlichen Strahlen, die von draußen auf uns hereinkommen, rausgefiltert. Ja, es war ein Dunstmantel, der die Erde feuchtet. Es gab noch keinen Regen. Ja, also es war dann immer Tau auf dem Boden. So, wenn wir das in der Bibel so lesen, dann wird uns das schon sehr, sehr deutlich. Nein. Die Frage ist, hat Gott hier die Unwahrheit gesagt? Oh nein. Der Mensch lebte nach dem Sündenfall leiblich weiter. Aber er war im selben Augenblick von Gott losgelöst. Ja, und dieser leibliche Tod ist also Ergebnis, Resultat dieses geistlichen Todes. Und mit dem Sündenfall wurde das Leben zu einem allmählichen Sterben, an dessen Ende dann der leibliche oder äußere Tod steht. Und man muss es leider heute so sehen, Geburt bedeutet heute nichts anderes als Beginn des Sterbens. Es ist eben so. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Krankheit, Schmerzen, Schwäche sind als Vorstufe des Todes auch eine direkte Folge des Sündenfalls. Und was kommt dann? Was kommt dann? Wenn deine Aufenthaltsgenehmigung von dieser Erde abgelaufen ist, was kommt dann? Und da sagt es uns die Bibel sehr deutlich, und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ja, und da hören wir es doch aus der Formulierung heraus, so sicher wie es ist, dass wir sterben müssen, so sicher kommt nach dem Sterben das Gericht, nicht davor. Im 1. Korintherbrief, im Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, da lesen wir, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also als direkten Nachkommen Adams sterben wir, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Und im Römerbrief, im 8. Kapitel, lesen wir, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, und das ist die Grundvoraussetzung, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ja, jetzt merken wir schon etwas anderes hier. Hier macht uns die Bibel schon deutlich, wenn ihr Jesus Christus kennt, wer Jesus in seinem Herzen hat, wer mit Jesus lebt, der hat ein neues Leben in sich. Leben aus Gott. Und er wird mit dem Christus leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das bringt uns eigentlich schon zu dem dritten, nämlich dem anderen oder ewigen Tod. Und hierbei handelt es sich um das Verlorensein in der Hölle. Ja, es gibt so Leute, die sagen, hör mal, das Mittelalter ist schon lange vorbei. Ne? Und wir leben heute im 21. Jahrhundert. Aber täuschen wir uns nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon von Ole Hollesby gehört habt. Er war ein Theologieprofessor in Norwegen. Er hatte nach dem Zweiten Weltkrieg dort eine Radiosendung. Jeden Mittwochabend konnte er über Rundfunk eine halbe Stunde das Wort Gottes verkündigen. Und eines Tages sagt er, liebe Zuhörer, es könnte sein, dass Sie sich heute Abend zu Bett legen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Und da haben die Leute sich aufgeregt, die haben gesagt, wie kann ein Professor der Theologie, ein moderner Mann, ein hochgebildeter Mann im 20. Jahrhundert einen so mittelalterlichen Unsinn erzählen? Nee, und da haben die Leute sich aufgeregt und dann haben die Gazetten, die Zeitungen das aufgegriffen, der ganze Zeitungswald rauschte und jedermann hat dann eben an den Sender geschrieben, hat ihn gezwungen, Hollesby muss widerrufen. Ja, und dann hat man ihm das mitgeteilt, Herr Professor. Wir haben Tausende und Abertausende Zuschriften bekommen. Und wir sind gezwungen worden, Sie zu bitten, zu widerrufen. Bitte widerrufen Sie. Und dann sagt er, kein Problem. Er setzt sich an sein Mikrofon und sagt, liebe Zuhörer, letzten Mittwoch habe ich gesagt, es könnte sein, dass Sie sich heute Abend zu Bett legen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Das möchte ich widerrufen. Und ich möchte dazu folgende Erklärung abgeben. Liebe Zuhörer, es könnte sein, dass Sie sich heute Abend zu Bett legen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Es gibt nichts zu widerrufen. Und darüber sollten wir nachdenken. Ja? Es handelt sich um die Ewigkeit in der Verdammnis, in der Gottesferne. Und da macht uns die Bibel deutlich, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Es, das Sterben ist nicht einfach aufhörende Existenz, wie das manche gerne wollen. So das ewige Nirvana, aufgelöst zu sein, einfach nicht mehr zu existieren. Oh nein, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Schaut, dieser andere oder auch zweite Tod genannt, wird nach dem großen weißen Thron einsetzen. Der große weiße Thron ist in der Bibel das Symbol für das Gericht Gottes, das er über diese Menschen halten wird. Ja, also nach diesem Gericht wird dieser zweite Tod einsetzen. Und da heißt es dann in Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee, wo der Wurm nicht stirbt und der Feuer nicht erlischt. Auch hier ist der Tod ein Zustand. Aber hier ist er ein Zustand ewiger Trennung von Gott. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, jemals irgendwie eine Verbindung wiederherzustellen. Keine mehr. Denn dann ist es für immer und ewig zu spät. Im 1. Thessalonicher Brief zeigt uns das Wort Gottes hier etwas davon im Kapitel 1 von flammendem Feuer, denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Da Frühstück, jetzt macht es uns Angst. Darum geht's nicht. Denn du kannst dich ja noch entscheiden. Du kannst ja noch wählen. Du hast doch noch die Möglichkeit, du lebst doch noch. Du hast noch die Möglichkeit, mit Gott in Ordnung zu kommen, wenn du möchtest. Doch reden wir noch heute einfach mal mehr von dem leiblichen Tod, von dem Sterben unseres Leibes und schauen wir uns mal das Wesen des Todes ein wenig an. Der Tod ist in seinem Wesen ja sehr, sehr unterschiedlich. Er kann ja für den einen genau das Gegenteil sein von dem, was für den anderen ist, ne? Das kommt ganz darauf an, ob ich mit Gott in Ordnung bin oder nicht mit Gott in Ordnung bin. Und deswegen möchte ich einmal sagen, der Tod ist entweder ein Freund oder ein Feind. Ja? Der Tod ist entweder Freund oder Feind. Er wird immer ein Feind sein für alle Gottlosen. Immer. Für die, die Jesus Christus nicht kennen, die nicht zu Jesus kommen, die das Gnadenangebot Gottes ablehnen, die sagen, ich will mein eigenes Leben nehmen, ich will keinen Herrn über mir, ja, ich will nicht unter ein Joch, unter ein religiöses oder sonst etwas. Nur der Herr Jesus sagt uns, dass sein Joch sanft ist und seine Last ist leicht. Aber wenn du nicht zu Jesus kommst, bleibst du unter dem knechtischen Joch der Sünde, unter dem Joch Satans und der versklavt dich. Menschen, die keine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, die ihr Leben nicht ihm ausgeliefert haben, für die wird der Tod immer ein Feind sein. Immer. Es gibt immer wieder Leute, wenn man so mal ins Gespräch kommt, nee, und das ist ja mein Ziel, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die dann sagen, oh, ich habe aber Angst vor dem Sterben. Und ich frage dann meistens, kennst du den Jesus schon? Er sagt, nö. Dann hast du auch einen Grund dazu, Angst zu haben. Ja, hast du ja wirklich allen Grund. Du bist ja vor dem Sprung in eine ewige Finsternis, in die ewige Gottesferne. Ich meine, ich bremse auch, wenn ein LKW auf mich zufährt, das muss ich sagen. Ja, also ist nicht so, dass ich da freudig drauf zufahre und sage, jetzt geht's heim in die Herrlichkeit, nee, oder so. Oder wie ich auf dem Gerüst war bei uns, wie wir das Haus gestrichen haben, also da hatte ich auch ganz schön weiche Knie, als ich dann da so 12 Meter in der Höhe war, etwa über der Straße, bin ich erstmal auf den Knien gerutscht und habe gestrichen. Am nächsten Tag ging das schon viel besser. Dann habe ich wieder den auch rechten Gang geübt. Nee, aber ist eine Gewohnheitssache. Aber da kriegt man auch weiche Knie. Warum? Weil man sterben nur einmal kann. Man kann nur einmal sterben. Das ist nicht so, dass man sagen kann, ich probiere es schon mal aus, wie es ist, und wenn es dann soweit ist, dann weiß ich, wie es geht. Nein, das geht eben nicht. Also der Tod ist für den Gottlosen ein Feind. Oder eben Abend, aber für den, der Jesus kennt, ein Freund. Für die, die ihr Leben hier zu Lebzeiten mit Gott in Ordnung gebracht haben, indem sie den Herrn Jesus gebeten haben, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünde, nicht? Die den Herrn Jesus als ihren persönlichen Heiland und Retter in ihr Leben aufgenommen haben, die sich ihm verbindlich ausgeliefert haben. Ja, und die Bibel nennt das, in Christus gestorben zu sein, weil sein Tod mein Tod ist. Der Tod ist also ein Freund oder ein Feind, aber er ist auch zweitens ein Ende und ein Anfang. Er ist ein Ende für den Gläubigen, ein Ende allen irdischen Wehs, all seinen Krankheiten, von seinem Kummer, von seinem Leid. Ist so manch einer, der dann fleht, wie lange noch, Herr. Ich habe es in diesen Tagen erzählt von Simon, 20 Jahre alter Junge, den ich beerdigt habe. Herr, wie lange noch? Oder die kleine Lena, die mit ihren 5 Jahren gesagt hat, Papa, als ihr Vater sagte, Lena, ich habe den Eindruck, der Herr Jesus wird dich bald zu sich nehmen, es hat einen Gehirntumor. Und sie dann fragte, wann? Heute noch? Oder morgen? Oh ja. Es ist ein Ende allen Ringens, alles Warten und Hoffens, ein Ende aller Tränen. Und dann zu wissen, der Vater selbst wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Ja? Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja? Das Jammertal auf dieser Erde, es ist dann endgültig hinter uns. Es gibt auch schöne Zeiten, natürlich. Es gibt schöne Gegenden. Ich wohne in einer der schönsten Gegenden Deutschlands, im Nordschwarzwald. Ich komme aus einer Gegend, die für mich heißt Oberammergau noch viel schöner ist. Ja? Aber naja, in den Bayerischen Bergen ist schon toll. Aber im Himmel ist noch schöner. Und da freue ich mich darauf. Da freue ich mich. Schau, für den Menschen ohne den Herrn Jesus, der nach außen hin vielleicht sogar sehr fromm ist, der sehr religiös ist, und die gibt es ja, ja, dass Menschen religiös sind, und aber Jesus nicht kennen und mit Jesus gar nichts zu tun haben wollen, vor lauter Religion den Herrn Jesus einfach beiseite schieben, ja, für sie ist es ein Ende aller weltlichen Freuden. Vielleicht auch ein Ende des Spottes gegen die, die Jesus kennen. Diese Mucker, diese Stündler oder wie man sie sonst schon so genannt hat. Nicht diese frommen, ewig gestrigen oder was weiß ich. Es wird ein Ende sein all ihrer Gleichgültigkeit, aber auch ein Ende ihres sündigen Lebens auf dieser Welt. Und ich kann es dir sagen, dann ist es zu spät. Dann hast du keine Möglichkeit zur Entscheidung mehr. Der Tod ist also ein Ende, aber er ist auch ein Anfang. Ein Anfang für den, der Jesus kennt. Den Menschen, der durch den Herrn Jesus gerechtfertigt worden ist, gerecht gesprochen wurde. Ja, das ist der Beginn ewiger Glückseligkeit, ewiger Freude. Wisst ihr, Gott will uns ja nicht unglücklich machen, sondern er will uns ja glücklich machen. Und ich habe es dieser Tage so empfunden, als ein Mensch dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat, ja, dieses Ringen. Dieses Kämpfen, ja, aber ich habe doch schon und ich meine und ich denke, ja, man entscheidet sich viel, viel leichter, was ziehe ich heute an und was koche ich, ne, oder welches Auto kaufe ich mir oder sonst etwas, ist viel leichter. Ja, da haben wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, aber wenn es um die Ewigkeit geht, ja, da haben wir auch nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten der Finsternis, die uns durcheinander bringen mit den Mächte der unsichtbaren Wirklichkeit, ewige Glückseligkeit, die gibt's. Das heißt, ein ewiges Lobpreisen gibt für Gott. Genuss, ewiger Genuss, ungetrübter Freude. Ungetrübter Freude. Bei uns ist es so heute so, mancher einer hat schon für eine Lustsekunde die Ewigkeit verspielt. Ne? Ja, manchmal kam dann das bittere Aufwachen hinterher. Warum eigentlich? Weil derjenige, der Jesus kennt, heim geht zu seinem Herrn. Er geht heim ins Vaterhaus. Er kehrt heim beim Herrn. Und dann wird er, dieser Herr, jede Träne abwischen von den Augen. Wenn meine Enkelkinder weinen, wenn da irgendwas ist, nicht, ach, da blutet mein Herz, dann möchte ich sie am liebsten gleich alle knuppeln und drücken und die Tränchen abwischen. Nee? Aber manchmal müssen sie einfach auch durch. Ja. Aber Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Jede. Jede Träne, die du hier geweint hast, wird er abwischen, wenn du Jesus kennst. Wenn du bei Jesus bist. Ja, das ist das Wunderbare. Bei den Gottlosen ist es auch ein Anfang. dieses Sterben, ja. Aber ein Anfang ewiger Selbstanklage. Ach, hätte ich doch nur damals mein Leben Jesus anvertraut. Ich bin doch da im Olga-Park im Zelt gewesen. Ich habe die Botschaft doch gehört. Ich habe das gehört, was der Frühstück gesagt hat. Der hat so rumgebrüllt, hat mich aufgeregt. Und ich habe mir gesagt, Mensch, Frühstück, hoffentlich bist du bald zu Ende oder so. Nicht? Nein, du wirst dich anklagen. Wir sagen, wäre ich doch nur damals zu Jesus gekommen. Hätte ich doch ihm mein Leben anvertraut. Hätte ich doch dieses Angebot der Gnade Gottes angenommen. Es ist für dich auch ein Anfang ewigen, unendlichen Wehes. Gott ist kein Sadist, der uns dann für immer und ewig auf seinen Grill legt und dann schmorgeln lässt, bis wir gar sind. Oh nein. Nur die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht, sondern ist für Satan und seine Engel gemacht worden. Ja, und Satan will da alleine nicht hin, da will er dich mitnehmen. Ja, aber wenn die Bibel von Hölle spricht, im Griechischen steht, da ist der Begriff Gehenna. Ja, und das Gehenna-Tal, das war der Schuttabladeplatz von Jerusalem. Ja, und wir wissen das, also die Älteren wissen es noch, die Jungen wissen das nicht mehr so, aber die Älteren wissen noch, was ein Schuttabladeplatz ist. Ja, ich habe mein erstes Fahrrad vom Schuttabladeplatz gehabt als junger Bursche. Zwar keine Gummis drauf, bin auf den blanken Felgen gefahren, hat kein Geld für die Reifen, ne? Aber ich hatte ein Fahrrad. Ne? Aber der hat immer irgendwo gebrannt. Mal da, mal dort, irgendwo. Ne? Und da war dieser nagende Wurm, der diesen Unrat dann in Humus umgewandelt hat. Ne? Der war da. Heute wird das alles vom Schornstein rausgejagt in der Müllverbrennungsanlage. Nee, da erkennt man dieses Bild nicht mehr so. Aber es wird ein unendliches Weh geben, ein ewiges. Du wirst also ewig in Qualen sein, ewig getrennt von Gott und wissen, dass du zu Recht da bist. Wenn du Lukas 16 liest, die Begebenheit von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, nee, da lesen wir kein einziges Mal, dass dieser reiche Mann gesagt hat, oh, ich bin zu Unrecht hier. Oh nein. Er weiß es. Er weiß es. Ich bin zu Recht da. Also der Tod ist entweder Freund oder Feind. Er ist Anfang und Ende. Er ist eine Trennung und eine Vereinigung. Hier auf der Erde zerreißt er die zartesten Bande. Er raubt die Kinder den Eltern oder er raubt die Eltern den Kindern, nicht? Ehegatten, sie werden einfach von der Seite gerissen. Andere Familienmitglieder werden weggerissen. Männer und Frauen werden aus ihrem Wirkungskreis weggenommen. Was bleibt dann manches Mal noch? Was bleibt dann? Wenn du ein angesehener Mensch warst, vielleicht die Feuerwehrkapelle, nicht, die dann kommt und die Vereine, in denen du warst, die kommen dann mit ihren Vereinsfahnen, nicht, und dann spielt man vielleicht, ich hatte einen Kameraden, und wenn der Sarg so hinuntergelassen wird, nicht, dann neigen sich die Fahnen. Und was hast du da davon? Was hast du davon? Ist das alles? Wie damals in Ostfriesland, das ist kein Ostfriesenwitz, wo ein Spötter, ein Mann, der ein gottloser Mensch, der von Gott nichts wissen wollte, der noch nicht mal an sein Sterbebett einen Pfarrer rangelassen hat, der gesagt hat, die Pfaffen sollen ja wegbleiben. Ja? Der ist dann gestorben und dann hat man dann eine Liste gemacht mit all seinen guten Taten und hat sie dann dem Pfarrer gebracht und hat ihm dann damit gezeigt, das hast du zu verkündigen, ne, und den Mann in den Himmel zu loben. Und der Pfarrer, der ist auf seine Knie gegangen, dann in sein Amtszimmer, der hat gesagt, Herr, du weißt, dass dieser Mann gottlos war und ein Spötter war. Ich kann ihn nicht in den Himmel loben. Gib mir Weisheit und Kraft, das Richtige zu tun. Und dann kam die Beerdigung und da waren die alle da, die Honoration der Stadt. Und die Großen, überall von allen Vereinen, so war so eine Szenerie. Und dann geht der Pfarrer nach vorne und klopft dreimal auf den Sarg. Und sagt, er brennt schon. Mein lieber Mann, die Leute haben Steine aufgehoben, um ihren Pfarrer zu steinigen. Da ist er abgehauen nach Hause, hat sich eingeschlossen und am Abend kamen Menschen zu ihm und haben sich bekehrt. Ja, da war einer, der die Wahrheit gesagt hat. Da war einer, der den Mut hatte, zu sagen, was Sache ist. Ja, es gibt nur zwei Stellen, wo am meisten gelogen wird in dieser Welt. Das eine ist auf dem Standesamt und das andere ist auf dem Friedhof. Nicht? Denn am Friedhof, da werden Menschen in den Himmel gelobt, die in der Hölle sind. Manchmal, da möchte man fast meinen, dem wachsen schon die Flügel aus dem Sarg raus. Nicht? So werden die da hochgejubelt und sie haben im Leben nicht nach Gott gefragt. Darüber sollten wir nachdenken. Hier auf der Erde zerreißt der Tod die zartesten Banden, aber in der Herrlichkeit findet die Vereinigung der Vorangegangenen statt. Das ist wunderbar. Ja, ich werde morgen Abend ein bisschen mehr von der kleinen Lena Fürstenberger erzählen, dieses fünfjährige Mädchen, von der ich vorhin sagte. Ja, sie war aus der gleichen Gemeinde wie Simon, dieser 20-jährige Junge, den ich beerdigt habe. Beide in einem Jahr. Und als Simon etwa ein halbes Jahr nach Lena starb, da war Lenas Papa noch bei ihm und er hat ihm gesagt, Hermann, wenn ich dann bei Jesus bin, dann werde ich eure Lena mal ganz feste drücken. Das drückt etwas in dieser Hoffnung aus. In dieser Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, das dürfen wir sehen. Die Wiedervereinigung wird stattfinden mit denen, die vorausgegangen sind. Und das ist ein Trost für die Angehörigen eines Menschen, der in Jesus Christus gestorben ist. Denn wir wissen, wo unsere Verstorbenen sind. Ja, dass sie bei dem Herrn sind, an den sie geglaubt haben, der sie errettet hat, der sie erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Und ich darf wissen, wir werden sie wiedersehen. Wir werden sie wiedersehen in der Herrlichkeit. Ich habe in meinem Leben keine Mutter gehabt. Ich bin zwar geboren worden von einer Frau, aber meine Mutter ist abgehauen, als ich 3 Jahre alt war. 8 Kinder von 5 verschiedenen Männern und so weiter. Also war schon ein bewegtes Leben. Aber ich weiß es bei Jesus. Sie hat ein halbes Jahr, bevor sie starb, ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Und als ich an ihrem Grab stand, dort in Mississippi, in einem kleinen Ort namens Pinola, da habe ich zum ersten Mal Tränen über sie vergossen. Und es war mir einfach bewusst, diese Frau ist bei Jesus. Ich habe im Leben keine Mutter gehabt, in der Ewigkeit sind wir immer vereinigt. Das macht mir Freude. Ich kann euch sagen, das hat mich so bewegt. Ich stand da, ich heulte wie ein Schloss und ja, mein 10 Jahre jüngerer Halbbruder Scott stand hinter mir und hielt mich fest und sagte, cry, ja, heule, weine, schrei, egal wie. Nee? Ja, aber das ist Hoffnung. Für die anderen gibt es keine Hoffnung. Wisst ihr, es gibt kein Fegefeuer. Und all das Messen lesen und all diesen Ablasshandel, der auch heute noch da ist, das kannst du vergessen. Das finden wir nicht in der Bibel. Der Tod, der ist etwas Mächtiges, aber doch etwas Überwundenes, ja. Er ist zwar immer noch der Schreckenskönig und die Bibel zeigt es uns, er ist der letzte Feind, ja, denn dem wird jeder irgendwann einmal zum Opfer fallen. Und der Tod erholt die Menschen ohne Ansehen der Person. Ihm entgeht keiner, außer die, die Jesus gehören, wenn der Herr Jesus heute wiederkommt. Dann müssen die, die an ihn glauben, noch leben, nicht sterben, sondern gehen mit ihm in die Herrlichkeit. Aber der Tod ist auch überwunden. Er ist besiegt. Jesus Christus hat ihn durch seine Auferstehung am Kreuz, nach dem Kreuzestod, besiegt, überwunden. Und deshalb kann Paulus das triumphal hinausschreien, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Und er schreibt im Römerbrief im 1. Kapitel, dass Jesus Christus sich in Kraft erwiesen hat als der Sohn Gottes durch seine Auferstehung aus den Toten. Nicht er wurde Sohn Gottes, sondern er bewies sich als Sohn Gottes durch seine Auferstehung aus den Toten. Und er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung dem die Macht genommen, der die Gewalt des Todes hat, das ist dem Teufel. So lesen wir es im Hebräerbrief Kapitel 2. Tja, der Tod. Er ist etwas Schweres und etwas Leichtes. Er wird immer schwer sein für die Menschen, die ohne Hoffnung sind, ohne Gott. Und ohne Hoffnung in dieser Welt. Eben weil sie ohne den Herrn Jesus sind, weil sie keinen Heiland haben, keinen Retter haben und damit auch keine Rettung. Und man versucht es durch Selbsterlösung und durch alles Mögliche. Das klappt nicht. Ja? Und man merkt das ja in mancher Todesanzeige, die man dann so liest, ist ja so eine der bekanntesten, also die mir so im Sinn ist jetzt, die so bekannt ist die nicht, aber sie stand in der Wetzlarer Zeitung. Grauer Regen fiel zur Nacht, als sie dich nach Hause trugen. Dass du nicht mehr aufgewacht, bringt die Welt nicht aus den Fugen. Macht nichts, dass kein Blumenhaufen auf dich ausgebreitet ist. Könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten bist. Im Grunde macht dein Tod mich froh. Denn noch schlimmer als auf Erden kann es nicht in der Hölle für dich werden. So. Doch Nun klingt kommt vom Kirchturm her Gebimmel, alter Freund, mit Hölle ist nichts. Jede Wette, du kommst in den Himmel. Unterschrift, die der Freund waren. Es geht also um Micky Betzke, der vor einigen Jahren auf einer Parkbank gestorben ist. Ja, so stellt man sich das vor. So stellt man sich das vor. Ja, und wie oftmals merken wir diese Hoffnungslosigkeit in diesen Todesanzeigen. Sein Motorrad war sein Leben. Wenn du das Datum liest, ein 20-jähriger Bursche. Ja und? Ist das alles, was übrig bleibt? Ist das wirklich alles? Schaut, wer den Herrn Jesus kennt, der muss auch sterben. Ja? Aber er weiß, der Herr Jesus hat mir ewiges Heil erworben. Meine Schuld ist bezahlt. Die Strafe, die hat der Herr Jesus, die Strafe, die ich verdient habe, die hat der Herr Jesus am Kreuz schon getragen. Es ist alles erledigt. Und ich darf nun zu Jesus gehen. Ich darf ihn schauen. Und jetzt sagt uns die Bibel, ich darf ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kannst nachlesen, 1. Johannes 3. Ich werde bei dem Herrn sein. Alle Zeit. Und deswegen sollten wir als letztes noch einmal die Predigt des Todes sehen. Die hat uns was zu sagen. Ja, da ist einmal das Schrecklichste des Todes. Das Schreckliche der Sünde. Nicht? Es da ist. Und Sünde trennt immer von Gott, immer. Wir unterscheiden, nicht? Mir hat es dieser Tage jemand was von Todsünden erzählt. Ja, das gibt es bei Gott nicht, denn jede Sünde führt zum Tod. Nicht nur so ein paar bestimmte. Die Sünde führt immer zum Tod. Und weil die Sünde nun mal da ist, ist der Herr Jesus für mich in den Tod gegangen. An meiner Stelle. Hat den Tod auf sich genommen. Aber Sünde trennt von Gott. Ja, und der Lohn für die Sünde ist der Tod, haben wir vorhin schon gehört. Das heißt also, die Sünde muss bestraft werden. Gott kann nicht einfach sagen, okay, Schwamm drüber, machen wir was Neues, fangen wir was anderes an oder so. Oh nein, er vergibt Sünde nicht. Gott vergibt Sünde nie. Er muss sie bestrafen. Und er hat meine Sünde auf seinen Sohn gelegt. Und der Herr Jesus hat meine Strafe auf sich genommen und dadurch habe ich Vergebung. Dadurch ist meine Sünde weg. Nicht, weil ich besser bin als andere Leute. Gegentum. Wer mich kennt, oh weia. Ich kann es euch sagen. Im Römerbrief, da lesen wir Kapitel 8. Er, nämlich Gott, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat nicht einmal seinen Sohn geschont. Nein. Das ist das Schrecknis der Sünde. Nee? Aber was predigt der Tod noch? Nämlich demütig zu sein vor dem lebendigen Gott. Und du sagst, und ich beuge mich nicht. Ich kann dir eines versichern. Diejenigen, die hier steife Knie haben, die hier nicht bereit sind, sich vor Gott zu beugen, deren Knie werden einmal gebeugt werden vor Gott. Aber dann ist es zu spät. Verlass dich drauf. Die Bibel sagt es uns, dass jede Zunge bekennen muss, Jesus Christus ist der Herr zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Sollst du wissen? Ja, du wirst eines Tages vor ihm stehen. Eines Tages. Die Frage ist nur wie, erlöst oder unerlöst? Gott hat ihn, den Herrn Jesus, der sich so erniedrigt hat, hoch erhoben. Und ihm eben den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und dann kommt dieses, was ich vorhin sagte, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und jede Zunge bekenne. Auch deine. Verlass dich darauf. Deswegen ist es besser, das hier schon geübt zu haben. Dann brauchst du da keine Angst mehr zu haben, dann ist die Sache erledigt. Nee? Noch einmal Hebräer 9. Und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also demütige dich vor Gott und bekenn dich doch als das, was du bist, ein sündiger Mensch. Dass du nicht vollkommen bist, weißt du ja. Ja, das weiß jeder von uns. Ja gut, wir haben alle unsere Fehler, wir sind alle kleine Sünderlein. Nicht so. Und wir versuchen die Sünde so ein bisschen niedrig, klein zu reden, so wie jener junge Mann, der einmal zu dem Evangelisten Wolfgang Dück kam und ihm gesagt hat, Herr Dück, ich habe ein Mopedchen geklaut. Da hat der Wolfgang Dück gesagt, nee, hast du nicht. Sagt, doch habe ich. Nein, sagt er, hast du nicht.
Sagt er, natürlich, ich habe ein Moppetchen geklaut. Nein, sagt Dück, du hast kein Moppetchen geklaut. Sagt er, doch. Nein, sagt Dück, du hast ein Moped geklaut und kein Moppetchen. Und wenn es nach dir ginge, würdest du sagen, Mopedleinchen. Das ist noch kleiner, das ist Sünde nicht so groß. So stellt man sich das vor. Sünde trennt von Gott immer. Was predigt der Tod uns noch? Nicht nach den zeitlichen Dingen zu streben. Oh, wie sind wir da so hinterher, nicht? Nach all dem, was es in dieser Welt gibt. Was sagt uns das 5. Buch Mose, Kapitel 32? Wenn sie weise wären, so würden sie dieses verstehen und ihr Ende bedenken. Wenn sie weise wären, klug wären. Was nimmst du denn mit von all deinem Besitz? Und selbst wenn sie dir alles ins Grab mit reinschaufeln würden, so wie bei dieser überkantitelten reichen Amerikanerin, die hat verfügt, wenn sie stirbt, dann möchte sie in ihrem Cadillac beerdigt werden. Da glaubt ihr, die fährt da noch rum? Das Ding verrostet und verschandelt die Umwelt, ne? Das müssen wir sehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir nehmen nichts mit, ne? Und deshalb bedenke das. Und ein letztes, was uns der Tod lehrt, bereite dich auf ihn vor. Bereite dich darauf vor. Ja? Der Tod ist Trennung des materiellen vom immateriellen Teil. Ja? Und Mose sagt es uns im 90. Psalm, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Weißt du denn, wie lange du noch lebst? Ich habe hier ein Maßband. Normal haben die 1,50 Meter, ich habe sie in der Mitte durchgeschnitten, da habe ich, also 2x75, kann ich es zweimal gebrauchen. Ne? Ja, aber die Bibel sagt uns, das Leben des Menschen währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80, und dann war es Mühe und Arbeit. Ja, wer ist denn die jüngste Person bei uns hier im Zelt? Ja, Verena, eure Kleine, wo ist die, wie alt ist die? 13, naja. Ja, wenn du 75 Jahre alt würdest, ne, und du bist jetzt 13 Jahre alt, dann würdest du noch so lange leben. Das hast du schon hinter dir. Ne? Ja. Benjamin, wie alt bist du? Schon. Du warst doch noch bei mir in der Kinderstunde. 22. Stell dir mal vor, dann bleibt dir das noch, wenn du 75 Jahre alt würdest. Ja. Darf ich den jungen Mann hier fragen? 36. Naja, wird schon weniger, gell? Karl Friedrich. Ja, Karl Wilhelm. Wie viel? 61? Mann, bist du alt. 61. Mehr kann ich dann nicht mehr geben. Ich hab da mal eine Frau gefragt, die sah noch nicht so alt aus. Ne? Und da sagte die zu mir, 81. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, Sie sind nicht mehr drauf. Und wisst ihr was? Die hat sich hinterher bekehrt. Die war derart geschockt. Die hat gesagt, ich bin nicht mehr auf dem Maßband. Ja? Da ist ihr das bewusst geworden. Und darüber sollten wir nachdenken. Ja, das bleibt also noch übrig, wenn du 75 würdest, Karoline. Muss man sich mal vorstellen. Da ist nicht mehr viel. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich frage dich jetzt heute Abend noch zum Schluss, was wird der Tod einmal für dich sein? Was wird er für dich sein? Anfang oder Ende? Freund oder Feind? Trennung von Gott und Menschen? Oder Vereinigung mit dem lebendigen Gott bis in alle Ewigkeit. Was wird der Tod für dich sein? Mensch, entscheide dich für Jesus und du wirst es sagen können, nichts und niemand kann mich aus der Hand meines Gottes rauben. Und ich werde heimgehen zu meinem Herrn, eingehen in diese ewige, herrliche Freude, die Jesus Christus mir bereitet hat. Wisst ihr, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Ich bin nicht lebensmüde, ganz und gar nicht. Wer mich kennt, der weiß das. Ja. Aber ich freue mich auf diesen Augenblick bei meinem Herrn zu sein. Tut mir leid für die, die zurückbleiben. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn mir heute was passiert, mach ja kein Ding da. Zu betonieren, fertig, ja. Dann keinen Kult draus machen oder sowas. Leg dir doch bloß meine Hülle da drin. Denn ich bin daheim beim Herrn und du.